Ja, wir haben uns in der Geschäftsstelle relativ lang Gedanken gemacht, wie wir, und auch im Vorstand, in der Vorstandssitzung war das Thema, wie wir jetzt dieses Jubiläum begehen wollen. Ne? 25 Jahre Cobra ist natürlich ein schöner Anlass, aber wir haben uns gedacht, das ist nicht die attraktivste Art und Weise, jedem seine Geschichte in der Cobra zu erzählen zu lassen, sondern eher ja, das ein bisschen aufzulockern. Und Uta hat dann bei, ich glaube Südwind war es, die hatten auch eine Jubiläumsfeier, die da gab es so eine Art Erzählsofa. Und haben wir gedacht, das hört sich doch ganz gut an, das machen wir in einer abgewandelten Form. Leider haben wir uns entschieden, das Sofa den anderen Genossen zu überlassen und haben jetzt doch normale Stühle. Genau, ich stell nachher uns gleich vor, wie wir hier sitzen. Und diese Zusammensetzung hier ist natürlich auch ein bisschen, naja, was heißt willkürlich, ne? Also es könnten ganz viele Leute hier sitzen. Wir wollen auf jeden Fall die Session auch öffnen. Uta wird dieses Saalmikrofon haben. Wir werden uns einfach so ein bisschen lose durch die Cobra-Geschichte bewegen, wollen das auch limitieren auf jeden Fall auf diese Stunde und wenn der Bewegungsdrang groß wird, könnt ihr euch gerne melden, dann können wir auch mit dem Konzert anfangen. Genau, wie kam es dazu, dass ich jetzt diese drei Leute hier eingeladen habe? Wir hatten natürlich viele Leute auf einer Liste, die wir gerne hier gehabt hätten. Meine Idee war es, erstmal Leute zu fragen, die jetzt noch nicht für das Brasilikum geschrieben haben, weil die haben ja ein Stück weit ihre Geschichte oder ihre Sichtweise auf die Cobra-Geschichte schon niedergeschrieben und die habt ihr auch schon gelesen, alle Leserinnen und Leser des Brasilikums. Und deswegen habe ich dann die TeilnehmerInnenliste angeschaut und geguckt, okay, wen könnte man denn fragen, der da dabei ist. Einige Leute waren eben nicht auf der TeilnehmerInnenliste, konnte man dann auch nicht extra einladen. Wir haben auch versucht, Kirsten zum Beispiel zu gewinnen, dass sie hier sitzen kann, aber sie ist leider verhindert, es geht leider nicht. Joko kann auch nicht hier sein, hat einen kleinen Sohn bekommen, der zahnt gerade und kann deswegen leider nicht hier sein. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir ein ganz gutes Podium hier haben. Sigrun kommt vielleicht noch, die hatten wir auch eingeladen, die ist jetzt noch unterwegs, vielleicht schafft sie es doch noch und kann noch ihren Beitrag leisten. Genau, wenn wir jetzt hier haben, ist der langjährige Master of Ceremony von den runden Tischen, ist früher immer oder aufgelegt, Markus da Costa Melo ist FUBI-Geschäftsführer in Hamm, kennt ihr wahrscheinlich auch schon sehr lange hier dabei. Wir haben die Andrea, hat mal als EZ-Mitarbeiterin gearbeitet mit der CPT, ne? Und ist seit 2001 Cobra-Mitglied, habe ich in den Annalen gelesen, in den Protokollen der MV. Habe ein bisschen in den Archiven gestöbert im Vorfeld dieser Tagung. Und seit 2013 bist du im Vorstand, glaube ich, arbeitest bei Terdesom Schweiz in Basel. Peter, das Cobra und Vorstand Urgestein, mittlerweile in der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Wolfgang hatte ich ja auch erwähnt als herausragenden Vorstand. Als auf jeden Fall amtsältesten Vorstand, würde ich sagen. Ne? Kann man, glaube ich, schon sagen. Eben Sigrun war, mal gucken, hoffentlich kommt sie noch, sie war in Eichstätten noch im Büro. Vielleicht kann Wolfgang Impressionen von da sagen, es wird auch, die ganze Zeit werden diese Fotos im Hintergrund durchlaufen. Ich werde die nicht groß kommentieren, weil die meisten viel vor meiner Zeit waren. Aber ihr seid wirklich aufgerufen, wenn euch irgendwie zu einem Foto was einfällt oder eine Geschichte irgendwie kommt, dann meldet euch. Und genau, Uta hat dieses Mikrofon. Wir machen jetzt so einen losen Durchlauf hier. Ne? Wir fangen schon ein bisschen chronologisch an. Hab ein paar Fragen vorbereitet, aber fühlt euch wirklich frei, irgendwie auch zu intervenieren und eine Geschichte mit uns allen zu teilen. Wir sind hier, um die Haltung in Gang zu bringen, aber wir sind nicht die einzigen Protagonisten oder sowas, um diesen Abend hier zu stemmen. Genau. Vielleicht erstmal zum Einstieg. Thomas hat es am Freitag schon ein bisschen erläutert, die Umstände zu Zeiten der Cobra-Gründung. Ne? Also jetzt heute vor eigentlich 27 Jahren, dieses 25-jährige Jubiläum ist ja die Eintragung als Verein, also die Rechtsform, aber die Gründung der Cobra war eigentlich vor 27 Jahren, glaube ich, und vielleicht kannst du nochmal deine Perspektive vielleicht geben, auch als Brasilianer. Was war da gerade in Brasilien so politisch los? Was war das für ein Zeitgeist? In was für eine Atmosphäre ist die Cobra damals entstanden?
Das ist sehr schwer. Also, das alles zusammen zu puzzeln, wie diese Geschichte zusammenhängt. Aber die, im Vorfeld der Vorbereitung von 100 Jahre Zurückeroberung, von 100 Jahre Entdeckung Amerikas war sicherlich ein Thema seit 1990 und ich habe natürlich eine Erinnerung von dem Besuch von Márcio Soares, der natürlich eben zur Beendigung der Sklaverei in einen Speaker-Tour gemacht hat durch Deutschland. Und dabei hatte ich natürlich also die einzelne Veranstaltung, bevor überhaupt Cobra entstand, es waren schon Gerüchte darüber, dass eben dieses Netzwerk entstehen sollte, und obwohl doch nicht da war. Ich hatte ein bisschen Hilfe gebraucht von Wolfgang, das darzustellen, weil in dieser Zeit hatte ich auch mit Heinz-Peter Vetten eben die echte Entwicklung der Geschichte rund um die wir decken dem Reichen den Tisch, zwar natürlich mit dem Besuch von José Rodríguez in Bonn. Er war auch in Auftrag, aus meiner Sicht, von Cobra in Bielefeld als auch in Bonn. Und dann merkte ich einfach, ja, in dieser Zeit lernte ich auch Luciano Wolf mal kennen. Damals war er bei IBASE, beziehungsweise später bei Phase. Und dann merkte ich in dieser Entwicklung, dass die Galionsfiguren der sozialen Bewegung Brasiliens waren im Vorfeld ihre Positionen, sind Leute, die sehr viel über Bedingungen gesprochen haben und eben die soziale Bewegung in Brasilien prägten. Und ich lernte eben diese Leute persönlich mal kennen, kam ich nach Hause und erzählte eben, dass ich eben diese Leute eben in Bielefeld mal war oder irgendwo in Bonn. Und die glaubte es nicht, wie habt ihr diese Riecher dafür, diese Urgesteine der sozialen Bewegung Brasilien zu Beginn der 90er Jahre. Und für uns war sehr schwierig, war nach der Niederlage von Lula und diese Impeachment-Verfahren mit Collor, hat uns auch genauso wie heute so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, wo geht es die Reise mal hin, wie halten wir soziale Bewegung zusammen, und das hat uns sehr stark geprägt, diese Zeit, dass das Netzwerk Cobra war tatsächlich als mögliche Tür dahin, damit man sich besser sortieren kann.
Besser sortieren kann, hier in Deutschland natürlich, im deutschsprachigen Raum, ist ja das Netzwerk auch entstanden. Peter, vielleicht kannst du so ein bisschen skizzieren oder uns darlegen, was war das damals für eine Situation in Deutschland? Also was waren das für Gruppen, die sich da getroffen haben? Oder wie waren so die ersten Eindrücke von den Leuten, die dann auf den ersten Treffen irgendwie sich eingefunden haben?
Da fragst du den Falschen. Ganz einfach. Nein, ich sage sozusagen meine Perspektive, aber das ist auch eine Perspektive, die natürlich in Cobra immer eine Rolle gespielt hat und die auch von Anfang an mit ein Teil von Cobra oder der aktiven Gruppen gewesen ist, die mit bei der Gründung von Cobra mitgewirkt haben. Das ist aber tatsächlich nur ein Teil. Das ist nämlich nicht der Teil der Hilfswerke, der etablierten auch damals vielleicht schon NGOs, der größeren gesellschaftlichen Organisationen und Bewegungen, gewerkschaftlicher Zusammenhang etc., sondern eigentlich die Perspektive einer kleinen Arbeitskreis Brasilien angedockt an eine Kirchengemeinde im ländlichen Umfeld von Regensburg. Ich glaube, das gibt's heute relativ wenig. Das war damals eine für mich im Nachhinein nicht bekannte Zahl, aber an Gruppen, die da existiert haben und die auch bei Cobra Mitglieder gewesen sind. Also ich weiß nicht, wie viele es gewesen sind, aber es waren auf jeden Fall mehr als heute, vermute ich. Und ich bin da auch einfach reingepollert. Also ich hatte mir das nicht ausgesucht. Dieser Arbeitskreis hat sich einfach gegründet. Ich komme aus einer sehr ökumenisch, kritisch, kirchlich engagierten Kirche von unten, Familie. Und als dieser Arbeitskreis gegründet wurde, war einfach die Frage, magst du da mitmachen? Dann habe ich gesagt, ja, mache ich mit. Und das war alles eingebettet durch jemanden, der in der evangelischen Kirche bei den Lutheranern in Bayern engagiert war, in den gesamtlandeskirchlichen Kontext, darum wiederum an den kirchlichen Entwicklungsdienst in Bayern, der auch eine große Rolle gespielt hat bei Cobra am Anfang oder bei dem Thema der Entwicklung des Runden Tisches. Und wie es so kam, war dann eine Vertreterin, es war nicht ich, aus unserem Arbeitskreis 90, nicht 89, wie Günther Schulz, glaube ich, belegen kann, in Freiburg und hat bei diesem Auftaktgespräch, dem Findungsgespräch, das dann dazu geführt hat, dieses Netzwerk zu gründen, mitgewirkt. Und da wir dann in Regensburg einen Verein gegründet hatten und ich 91, jetzt bin ich schon durcheinander mit den Zahlen, was war's? 91, mit als Delegierter unseres Arbeitskreises zu dem Vereinsgründungstreffen von Krupa gefahren bin und dort gesagt habe, naja, ich weiß so ungefähr, wie das mit der Vereinsgründung geht und wie man das mit der Satzung machen muss, bin ich dann in den Vorstand gewählt worden. So.
Zur falschen Zeit die falschen Sachen gesagt.
Ja? Ich habe mal versucht zu zählen. Ich vermute, es sind 19 Jahre. Also ich bin nicht die ganze Zeit im Vorstand gewesen. Ich habe durchaus versucht, mal wieder rauszukommen.
Nicht sehr erfolgreich.
Das war damals nicht sehr erfolgreich, wenn man es im the long run betrachtet. Aber ich habe es immer sehr gerne gemacht. Aber um das nochmal deutlich zu machen, ich habe nie wirklich einen großen, intensiven biografischen Bezug zu Brasilien entwickelt, sondern das, was wir eingebracht haben und was wir damals auch machen wollten, vielleicht noch unter ein bisschen anderen Vorzeichen, das war entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland. Und an dem Punkt hat mich Cobra auch sehr geprägt. Ich bin nicht umsonst heute in der politischen Bildung bei einer staatlichen Institution unterwegs. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Biografie, auch nicht meiner frühen Politisierung, aber meiner spezifischen Politisierung in dem Feld. Und ja, so bin ich dann dahin gekommen. Das ist jetzt aber keine Antwort da auf die Frage, was war eigentlich da 1989, 90 in Deutschland und was sind eigentlich die Umfeldbedingungen, in denen Cobra gegründet worden ist. Ich könnte da jetzt auch ein bisschen was dazu erzählen, aber ich glaube, das können andere sehr viel besser und elaborierter, die im Plenum sitzen. Willst du ergänzen?
Also es gibt gewisse Themen, die uns geprägt hat. 1990 sind die großen Projekte, die irgendwie mal Finanzierung mal brauchte. Und Cobra hat ein Thema schon aufgegriffen, die Hermesburgschaft, die Pariser Club. Woher kommt eben diese Finanzierung, eben diese Großprojekte in Brasilien auf die Beine zu stellen? Und das war schon so ein Thema. Ich erinnere mich an eine Tagung, wo wir das Thema aufgegriffen haben und auch die Akteuren da mal so eingeladen haben. Wieso sollten wir eben das Thema, das sehr umfassbar ist, du willst mit Finanzwesen dich auseinandersetzen. Und dann also gehe ich jedenfalls zurück zur Arbeitsgruppe AG Brasilien-Gruppe in Bielefeld und sagen, sie wollen das Thema Straßenkinder, sie wollen mal sehen, wie eben Schuhe geputzt wird auf der Straße. Das passt zu uns nicht, was du hier vorträgst, Markus. Und das war ein langer Prozess, mal zu sehen, dass Cobra hat in andere Linien schon von Anfang an sofort definiert, dass man eben tatsächlich von diesen karitativen Ansätzen hinein in eine Thematik globale Fragen der Finanzwesen, die dazu führen, dass eben die großen Staudämme gebaut werden und die Atomkraftwerke unter anderem. Und das war also für mich schon, ja, das war eine andere Welt. Ich erinnere mich, dass Uwe Pollmann sagte, versuch mal die Leute eben hinzubringen, dass ich nicht der Schwerpunkt der Menge der Solidaritätsgruppen aus die eben in die Cobra-Netzwerke mal gegangen sind, waren nicht immer sehr sensibel und bereit, eben diese Themen aufzugreifen, die wir eben, wurde noch sehr agrarisch, wenn ich mal so dazu sage. Ich habe auch vorhin gesagt, sehr gute Erinnerung habe ich von Manfred Brinkmann, der einfach das Thema Aluminium zu unserem Thema so eben gemacht hat, um mal zu sehen, ah ja, was ich Bauxit, wie wird das eben eben in die Industrie Europas dort aufgreifen? Und da denke ich, also da waren wir eben in einer Metaebene, die manchmal sehr schwer gemacht haben für die Basisbewegung, die unsere Geschichte geprägt hat.
Genau, wir haben dieses Thema von wegen nicht karitativ und irgendwie reflektieren, was ist Solidaritätsarbeit, haben wir auch weiter fortgeführt, hatten wir erst die Frühjahrstagung vor 2 Jahren, glaube ich, die auch Tobi unter anderem mit vorbereitet hat, hoch die internationale Solidarität. was ist eigentlich Solidaritätsarbeit? Das ist, glaube ich, was, da hat Dieter, glaube ich, noch dazu gesagt. Ich habe da einen Text von vor 30 Jahren, das haben wir damals alles auch schon diskutiert. Das heißt, die Themen wiederholen sich, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, Diskussionen immer wieder zu führen, damit auch alle irgendwie mit up to date sind. Ja, jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen übergehen auf Cobra auch eher gucken und zu schauen, wie hat sich denn die Organisation entwickelt? Die hat sich ja auch räumlich entwickelt. Ich glaube, los ging's sozusagen erstmal angesiedelt bei der Brasilien-Initiative sozusagen als eine, ja, wie so eine Art Abteilung oder halt, die hatten erstmal die Infrastruktur am Anfang und dann ist es irgendwie übergesiedelt, ich glaube schon direkt nach Eichstätten zum Wolfgang. Und da war die Sigrun dann ab 99 auch irgendwie als Praktikantin auch länger mit dabei, glaube ich. Und da hätte ich Sie jetzt gerne gefragt, so ein paar diese, ja, Umbrüche in der Organisation vielleicht darzulegen, aber vielleicht kann das auch jemand anderes tun an Ihrer Stelle. Also keine Ahnung, Günther hat die Anfangszeit miterlebt, bei Wolfgang waren wir ja dann. Könnt ihr da vielleicht ein paar Eindrücke mit uns teilen?
Ja, hallo, Günther von der Brasilien-Initiative in Freiburg. Der Fabian hat vorher gerade die Spurensuche angesprochen. Das möchte ich nochmal kurz aufgreifen. Da muss ich kurz zurückgehen in die 70er Jahre. Die Brasilien-Initiative entstand 1978 und in den 80er Jahren kamen wir auch so weit, dass wir gesagt haben, irgendwie muss es weitergehen, muss was Neues kommen. Und es gab damals in den 80er Jahren sehr viele Gruppen, das wurde vorhin schon angesprochen, unter anderem dadurch bedingt, dass es eine Amazonas-Kampagne gab, wo von Kassel aus die Clarita Müller-Plantenberg, dürften einige noch kennen, sehr aktiv und engagiert war. Und ein kleines Schmankerl, der Badische Wein, spielte auch eine Rolle. Das Büro der Brasilien-Initiative befand sich nämlich im Dachgeschoss und hat damit eine Ähnlichkeit mit der heutigen Geschäftsstelle. Die heutige Geschäftsstelle befindet sich ebenfalls im Dachgeschoss beim Informationszentrum Dritte Welt. Also das sind Parallelen immer noch da. Und wir haben also da auch bei Badischem Wein überlegt, was könnte und wie könnte man die Gruppen zusammenführen. Und dann kam der Besuch von Lula damals, Ende der 80er Jahre. Und das war eigentlich dann wirklich der Anstoß, dass man gesagt hat, okay, wir machen in Freiburg 1990 ein Treffen von den Brasilien-Gruppen, die in Deutschland existieren. Und bei diesem ersten Treffen 1990 waren es 23 von über 70, die es damals in Deutschland gab. Und das war dann der Anfang für die Entstehung von Cobra. Und man hat dann nach einiger Zeit, war es praktisch gesagt, wir trennen uns organisatorisch Cobra als Vernetzungsstelle und die Brasilien-Initiative arbeitet weiter, indem sie die Publikation rausgibt, Brasilien-Nachrichten und einige Projekte konkret in Brasilien unterstützt. Soweit ein kleiner Rückblick und jetzt kann es vielleicht weitergehen mit der Entwicklung von Cobra dann am Anfang.
Ist der Wolfgang schon hier drin oder steht er noch draußen und raucht? Da ist er, okay, dann komme ich doch mal dahinter. Ja, ich sehe euch alle gar nicht, ihr seid zu viele.
Ja, lang ist es her. wie ging es dann weiter? Also wir hatten Höhezeiten mit über 80 Gruppen. Wir waren damals auch als Vernetzung von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also wir hatten österreichische Gruppen dabei, Schweizer Gruppen dabei. Und es war eigentlich so ein deutschsprachiges Brasilien-Netzwerk. Ja, das ist alles echt lang her. Ja, wir sind dann umgezogen nach Eichstätten, hatten da ein relativ großes Büro und hatten dann das große Glück, dass wir zwei tolle Finanzierer gefunden hatten. Das eine war der DED mit seinem Rückkehrerprogramm und das andere war Brot für die Welt, die uns immer wieder Studien in Auftrag gegeben haben zum PPG 7, eine Länderstudie über Brasilien als Basis für die Projektarbeit von Brot für die Welt. Ich habe das auch im Artikel geschrieben, Jürgen Stahn hat immer irgendeine Möglichkeit gefunden, wenn wir Finanzengpässe hatten, dass er uns einen Auftrag gegeben hat. Und so kamen wir dann eigentlich ganz gut rum und hatten dann zum Teil drei hauptamtliche Mitarbeiter und konnten damit eine ganze Menge bewegen. Also Hartmut Fischer-Thalheimer hat dann sehr, sehr stark dieses ganze PPG 7, Tropenwald, Mata Atlantica, diesen Bereich übernommen. Und ich denke jetzt gerade so an Namen. Wir hatten damals tolle Leute, die irgendwie ganz in Vergessenheit geraten sind. Albert Eiden, Kerstin Rathgeb, Renato Pacheco, die im Vorstand waren und viele Sachen gemacht haben. Und es war dann eine Zeit, wo wir akzeptiert wurden von den großen Organisationen quasi als der Sprachrohr der Brasilien-Solidarität. Wir hatten dann regelmäßige Gespräche bei KfW, bei der GTZ, beim BMZ und wurden da quasi irgendwie als das Sprachrohr und die Vertreter angenommen für die Brasilien-Solidarität. Und das waren Zeiten, wo wir unheimlich gut wachsen konnten. Und dann haben die Kirchen uns sehr stark unterstützt. Zuerst der Cap Bayern, der vorhin erwähnt war, Inácio Lemke und der Martin, Schuster, die das Ganze sehr stark unterstützt haben, die mit den verrückten Seminarnamen auch mit uns angefangen haben. Karawane zieht weiter, Doppelpass am Amazonas und. Ich sehe gerade Hans-Willi Döpp, der auch von Anfang irgendwie an mit Amnesty mit da drin war, sehr stark Menschenrechtsorientierung, hatten wir auch über Vieren, die viel mitgearbeitet haben. Also es war eine Zeit, wo wir dann letztendlich über den Dialogprogramm von der GKKE, Carajás, dann auch eingeladen worden sind, quasi da als Vertreter der Zivilgesellschaft mitzuwirken und konnten auf diesen ganzen Hochzeiten irgendwie ganz gut mittanzen. Und ich denke mir, das Wesentliche war immer, dass es viele tolle Spezialisten gab. Helmut Hagemann war heute Abend hier, ich weiß nicht, ob er noch da ist, der hängt genau da unten, sitzt da, oder Claudio Moser, die dann Studien geschrieben haben, Streitfall Aluminium und so weiter, die alle im Cobra-Umfeld Expertise mit reingebracht haben und wir dann mit Helmut Sangmeister etc. Klar Ritter wurde erwähnt, dann wirklich viele Sachen auf die Wege stellen konnten. Und eine Sache war, glaube ich, wichtig für Cobra, dass wir gesagt haben, wir machen keine Projektarbeit. Also wir machen keine finanzielle Unterstützung von Projekten. Das ist Aufgabe von den lokalen Gruppen und die treiben das voran. Und wir sind mehr Vernetzungsstelle und Sprachrohr letztendlich. Und sind dann mit Publikationen, Cobra-Rundbrief war ja immer so ein Geschnipsel, da muss ich jetzt gerade an meine Kinder denken, die dann immer am Eintüten und Briefmarken kleben waren und so weiter. Das waren Heißzeiten, oder wenn ich dieses Cobra-Banner da unten sehe, das haben wir mal bei uns im Wohnzimmer gemalt. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war. Ich habe neulich im Keller die Vorlagen gefunden auf Papier, womit wir das dann abgepaust haben, quasi auf dieses Ding. Viele lustige Erinnerungen und wir hatten auch echt viel Spaß.
Genau, es gibt viele Kontinuitäten, haben wir festgestellt. Gestern Abend bei der Heinrich-Böll-Stiftung gab es auch badischen Wein aus dem Kaiserstuhl. Leider sitzen wir jetzt eben auf dem EC3W und nicht mehr auf Wein, aber immerhin im Dachgeschoss sind wir noch. Personell hat sich dann die Cobra auch irgendwie weiterentwickelt. Wolfgang war sehr lange Generalsekretär, hieß das damals. Stand wirklich so in Protokollen. Also ich habe mich auch... Also ein paar Sachen haben sich dann doch geändert. Um die Jahrtausendwende hat sich auch in Brasilien was geändert. Ne? Irgendwie Lula hat die Präsidentschaftswahlen dann auch gewonnen. Hier ist Wolfgang eben, hat mehr oder weniger den Posten geräumt. Dann gab es die Suche nach einer neuen Geschäftsführerin. Und im zweiten Anlauf ist dann die Kirsten auf den Posten gerückt. Die ist auch über dieses schon erwähnte DED-Programm, soweit ich informiert bin, zurückgekommen und ist dort eingestiegen. Damals zur Koordination von Weltsozialforen war so ihr Schwerpunkt und hat dann diese Geschäftsführerinnenrolle rund 10 Jahre auch weitergemacht. Der Hartmut Fischer-Thalheimer wurde schon erwähnt, habe ich mich im Januar unterhalten, habe einen Mai schon Café-Podcast mit dem aufgenommen, der wohnt ja in der Nähe von Freiburg, ist dann vorbeigekommen zum Radio Dreigland, hat sich zu mir ins Studio gesetzt. Und dann als Kirsten sozusagen am Gehen war, mehr oder weniger, bist du, Andrea, zur Cobra gestoßen, so um den Dreh irgendwie, ein bisschen vorher, ne? Und bist praktisch direkt aus Brasilien gekommen, ne? Ich glaube, in einem Protokoll steht noch unter der Adressliste Andrea Zellhuber, Brasilien, Bahia oder sowas. Was hast du da für eine Organisation dann vorgefunden hier? Was war das für ein Haufen? Und wie bist du so schnell in den Vorstand auch noch aufgestiegen?
Ja, neben den ganzen Urgesteinen hier fühle ich mich so als Cobra-Anfängerin, so im Vergleich zu den Vorrednern. Ja, was war das für eine Zeit? Also für mich war so der Einstieg bei Cobra tatsächlich aus Brasilien. Ich habe damals 2007, 2008 in Brasilien gearbeitet. Und zwar habe ich in einem Personaleinsatz in der Entwicklungszusammenarbeit für die CPT gearbeitet und war in der Kampagnenarbeit im Kampf gegen die Flussumleitung des Rio San Francisco tätig. Und in dieser Arbeit um die Transposition war ich eben auch für Öffentlichkeitsarbeit und für den Link zu internationalen Kontakten auch zuständig. In meiner Funktion als Ausländerin in dem Team war das auch die offizielle Rolle für mich, die ich dort einnehmen konnte. Und in diesem Zusammenhang bin ich dann auf Cobra gestoßen. Und zwar war das, glaube ich, auch eingefädelt von Miserio, dass ich eingeladen wurde zu dem runden Tisch 2008, glaube ich. Ihr korrigiert mich, wenn ich es nicht mehr ganz richtig in Erinnerung habe. Und da durfte ich dann auch unsere Kampagne vorstellen, präsentieren. Und das war für mich wie so ein Schlüsselmoment auch von der Bedeutung von Cobra. Mich hat es heute auch noch mal erinnert, oder gestern hat es, glaube ich, auch Verena ganz gut auf den Punkt gebracht. Und das habe ich mich sehr damit identifiziert, was sie beschrieben hat. Wenn man in sozialen Kämpfen in Brasilien aktiv ist und eben ständig damit konfrontiert ist, dass einen die großen Mainstream-Medien konsequent ignorieren. Also man macht große Mobilisierungen, Riesendemos, Landbesetzungen und es wird nicht wahrgenommen. Und dann zu erleben, man kommt hier nach Deutschland und dann gibt es hier plötzlich 100 Leute, die sich irgendwie für das Thema mega interessieren, spannende Fragen stellen, mitdiskutieren und auch helfen, das hier in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das war für mich wie so eine riesige Erleichterung, auch zu merken, da gibt es ganz viele Menschen, wo man andocken kann. Und es ist, man kommt aus diesem Gefühl, man ist oft, was Öffentlichkeitsarbeit in Brasilien betrifft, ist man oft sehr limitiert und sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten. Und damals war auch irgendwie Twitter, gab es da noch nicht. Und irgendwie die ganzen sozialen Medien waren noch nicht so stark. Oder das war Internet halt irgendwie, man hat halt eine Website bespielt. Aber da war mir auf einen Schlag klar, was das für ein Potenzial hatte. Und für mich persönlich, wie auch das Gefühl, Cobra ist eine personalisierte internationale Solidarität. Das ist nicht irgendwie noch ein Schlagwort oder irgendwie große Worte und Theorien, sondern das sind irgendwie ganz viele Menschen, die man trifft und wo man sofort einen Anknüpfungspunkt hat, weil sie sich für die gleichen Themen interessieren.
Man muss dazu sagen, dass Don Luis Capio hatte eben diese Hungerstreik mal gemacht. Und daher natürlich waren wir schon wahrgeschüttelt und gesagt, oh, er ist schon auf dem Weg zu uns. Und dann kam noch der Beitrag in ARD und auch bei Phoenix eine Wiederholung. Und das war er parallel noch bei uns zu Besuch, indem man merkt, ja, das ist einer, der sagte, ja, so geht es nicht. Er schaufelt nochmal auch den alten Geschichte von Cobra, weil von Mandacaru, das Netzwerk aus den 90er Jahren, die eben das Thema Soja, Spargel, Tomaten, wo kommen die denn? Also diese saisonale Geschichte, ne, war schon doch im Alltag der Gruppe mal präsent, dass mit unserer Ernährungsweise und Konsumweise lief ein Megaschiff und daher war schon so die Rahmenbedingung mal dort, mal so Mobilisierung voranzutreiben mit den sehr inhaltlichen, schweren Themen. Und das war die Kritik auch, ne? Wir waren sehr agrarbezogen. Carajás kam natürlich dazu, aber daher, also waren eben gewisse innovative Mobilisierung oder öffentlichkeitswirksame Aktionen in Brasilien von einem Bischof, der tatsächlich eben eine andere Auslegung der Geschichte mal dort für uns darstellte.
Genau, eine Kontinuität innerhalb der Cobra ist, glaube ich, auch die Reflexion und das die Frage stellen, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wo wollen wir eigentlich hin? Also das habe ich in den Archiven immer mal wieder gefunden, war Thema bei Mitgliederversammlungen, bei den Vorstandsprotokollen immer mal wieder. Und ich will jetzt gar nicht, vielleicht, ja, also wenn jemand irgendwie gute Punkte hat, kann man die auch gerne ergänzen, aber ich würde vielleicht bei der letzten Reflexion, die ich da ja mitbekommen, also ich zumindest die zeitlich als letzt zurückliegt, 2013, die Klausurtagung in der Kaufung, ich glaube, ich würde gerne, ihr wart ja alle drei dabei, glaube ich, wenn ich das richtig überblicke, vielleicht diesen Stand nochmal wiedergeben und damit auch vielleicht den Übergang von dieser Geschichte zu einer Reflexion über heute irgendwie anstreben. Also weniger, wir hatten es ja in der Arbeitsgruppe heute auch schon versucht zu sagen, okay, was sind jetzt die Aktionen, die wir jetzt hier machen können als Zivilgesellschaft, sondern eher, was ist COBRA, die Organisation, wir sind jetzt 25 Jahre alt, was sind so diese Aufgaben von heute? Vielleicht, bevor wir in die Reflexion jetzt heute gehen, erst mal so ein paar Stichworte geben, was wurde da 2013 in Niederkaufungen debattiert, auch festgelegt. Da sind ja viele Sachen zum Beispiel von der Webseite, glaube ich, entstanden in diesem Zeitraum. Die Kurztexte über die COBRA, die Themenfindung ist noch aus diesen Zeiten. Das müssen wir, glaube ich, bei der nächsten Vorstandssitzung mal drüber reden. Ich weiß nicht, ob COBRA para todos immer noch der beste Überbegriff ist für die Website. Aber vielleicht könnt ihr da so ein bisschen einen Einblick geben. Es waren ja vielleicht ein paar weitere noch dabei, aber nicht, wir haben ja nicht oft die Chance, so viele Mitglieder auch da zu haben und das nochmal ein bisschen zu erläutern. Wer erinnert sich noch?
Ich wollte nur noch mal sagen, dass nicht immer, also wir haben uns echt gut amüsiert, aber wir haben auch viel gestritten. Und es war zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau in welchen Jahren, da ging es also echt lang haben wir darüber diskutiert. COBRA war ja am Anfang ein Netzwerk, wo nur Gruppenmitglieder werden durften. Und das war wirklich echt eine harte Diskussion, weil es haben immer mehr einzelne Leute halt auch angefragt, können wir da Mitglied werden? Wir sind aber in keiner Gruppe, uns würden aber die Informationen interessieren und was weiß ich, wir interessieren uns für Brasilien und diverse Gründe. Und das war richtig, also ich empfand das als richtig hart, diese Entscheidung herbeizuführen, dass auch Einzelmitglieder da Mitglied werden durften. Heute haben wir festgestellt, es sind irgendwie 28 Gruppen und über 70 Einzelmitglieder. Und naja, damals waren halt in den 80er Jahren, 90er Jahren waren halt irgendwie 70 Gruppen oder so und dann halt so versprengte Einzelmitglieder, die angefragt haben. Heutzutage halten wir das für selbstverständlich, aber das war schon in meiner Erinnerung auch echt so ein Knackpunkt, wo sich auch die Organisation dadurch natürlich irgendwie verändert hat. Wollte ich nur nochmal so anmerken.
Kannst du es auch zeitlich einordnen, wo diese Diskussion stattfand?
Okay, mach nichts. Ich habe überhaupt festgestellt, dass ich zeitlich, ich weiß, wann meine Kinder geboren sind, das ist schon mal gut. Ich sehe mich da als jüngeres Ich auch schön, aber zum Beispiel schon in meinem Artikel, wo sie nicht mal was 1989, 1990 oder 91, keine Ahnung.
Hast kein Tagebuch geschrieben damals.
Also danke, Almute. Ich wollte da nämlich auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Und ich kann das auch nicht mehr ganz genau zeitlich einordnen. Ich glaube aber, dass wir zwischen 1996 und 1998, 99 einen Punkt hatten, wo wir auf einer Vorstandssitzung in Freiburg meiner Erinnerung nach darüber diskutiert haben, ob wir den Laden dicht machen. Und ich erinnere mich noch an das Wort von Martin Henschel damals, der gesagt hat, naja, also wenn wir jetzt hier den Laden dicht machen, dann gründe ich das wieder. Das war eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, dass die Notwendigkeit für COBRA existiert. Und das, was mich immer beeindruckt hat, ist eigentlich, wenn man sich auch mal anschaut, wie es anderen Ländernetzwerken in Deutschland gegangen ist, dann muss man zunächst mal feststellen, dass COBRA relativ spät gegründet worden ist. Okay, das ist vielleicht eine Sache, also zumindest meiner Wahrnehmung nach. Ich finde es aber beeindruckend, wie überlebensfähig die gesamte Szene ist. Also nicht nur COBRA, sondern eigentlich alles zusammen. Weil alles zusammen letzten Endes COBRA auch mitträgt. Das sind ja auch die EZ-Organisationen, das sind die ganzen verschiedenen Einzelpersonen, die jetzt hier im Raum sitzen und die nicht da sein können. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Und es hat, und auch das, glaube ich, ist kein Normalfall, auch dazu geführt, dass wir nicht als Institution inklusive der Personen, die da drin engagiert sind, immer älter werden. Sondern es kommen tatsächlich immer wieder junge Leute hinzu. Jung, altersmäßig jung, aber auch Leute, die neu in das Thema reinkommen. Wir haben in den letzten Jahren, das haben wir früher nicht gemacht, beim runden Tisch immer versucht herauszubekommen, wie oft waren diejenigen, die bei dem runden Tisch in dem konkreten Jahr teilnehmen, vorher schon auf einem runden Tisch. Ich habe da immer nicht mitgemacht, weil ich hätte den Schnitt so gerissen. Ich glaube, ich habe einen einzigen verpasst. Ich weiß auch nicht, das ist so ein Steckenpferd von mir irgendwie. Ich möchte da gerne Rekordhalter sein. Nein. Und das sind immer 50% in den letzten Jahren gewesen, die vielleicht ein-, zweimal erst auf einer Rundtischtagung gewesen sind. Das heißt, es gibt wirklich einen Erneuerungsprozess. Also personell. Und ich glaube, das hat auch was mit der Diskussionsfreudigkeit zu tun und mit dem Willen, immer nach Lösungen zu suchen. Und das tatsächlich ist auch der Anlass gewesen, warum wir uns vor, du hast das Datum genannt, was war es, 2013, als Vorstand mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, Mitarbeiterinnen in eine Klausur mal begeben haben und versucht haben, darüber nachzudenken, wo stehen wir eigentlich und was sind die aktuellen Herausforderungen für COPRA als Institution? Und ganz viel Fragen hatte eigentlich Kirsten auch schon vorher immer wieder gestellt. Kleiner Schwenk, für mich ist ein Unterschied zwischen Wolfgang und Kirsten ganz eklatant gewesen. Bei Wolfgang war es immer so, dass wir als Vorstand gesagt haben, Wolfgang, was hast du jetzt gerade gemacht gehabt? Und wir haben ihn irgendwann auch mal, Wolfgang, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, ich glaube, wir haben dich irgendwann mal dazu gezwungen, einen Vorstandsrundbrief zu formulieren, damit wir einigermaßen auf dem Laufenden bleiben konnten, was Wolfgang eigentlich wieder in der Geschäftsstelle gemacht hat. Es war immer alles super, was Wolfgang gemacht hat, aber wir mussten immer hinterherkommen. Kirsten hat es sehr umgekehrt gemacht. Sie hat eigentlich immer sehr vorher die Konsultation gesucht und das Gespräch gesucht und wir haben viel auch über die Grundbedingungen und das Mandat, den Auftrag von COPRA diskutiert. Und das hat Joko und Uta und alle, Fabian, ihr habt auch diese Fragen jetzt auch immer wieder neu gestellt, die sich äußern an der Veränderung der Mitgliederstruktur, der Tatsache, dass wir jetzt Einzelmitglieder viele haben und nicht mehr so viele Gruppenmitglieder, dass das eine neue Mischung ist. Und wesentlich war dann natürlich auch das Thema, sind wir jetzt eine NGO geworden? Also sind wir überhaupt noch ein Netzwerk? Das ist so eine zentrale Frage gewesen, weil am Anfang stand ja eigentlich der Auftrag, die Gruppen, die zusammengekommen sind, die 27, untereinander zu vernetzen und ihnen es zu ermöglichen, sich gemeinsam zu artikulieren. Nicht ein eigenes Mandat oder eine eigene Agenda zu entwickeln als Vorstand, als Geschäftsstelle. Und das hat uns immer wieder gerüttelt. Weil das ließ sich nie so ganz durchhalten. Dann hat man sich gewünscht, dass mehr aus den Gruppen kommt. Dann kamen nicht so viele aus den Gruppen. Das ist immer ein gemeinsames Ringen gewesen, was letzten Endes auch dazu geführt hat, dass wir halt jetzt vielleicht doch mehr eine NGO sind. Also das ist zumindest eine Frage gewesen, die für mich jetzt noch immer nicht ganz beantwortet ist, die man vielleicht auch nie ganz beantworten kann. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass man die nie final beantwortet.
Ich kann nur dazu ergänzen, es gab einen Antrag von Uwe Pollmann, ich hatte gerade vorhin mit Wolfgang zurückverfolgt, dass COBRA aufgelöst werden sollte. Und Uwe hat provokativ sechs Thesen festgestellt, dass es bringt gar nichts weiter, weil eben die Gruppe nicht partizipieren. Und Wolfgang hat den Auftrag, eben die Grunde dafür zu nehmen, dass eben wir weitermachen sollten. Und das war schon so ein Schockeffekt. Ich weiß nicht, das war schon für mich sehr, sehr präsent, weil wir hatten einen sehr schwachen besetzten MV in Bielefeld gehabt. Und dann kam dieser Versuch, eben die Leute wachzuschütteln. Es konnte nicht sich weiter verändern, was Gruppenmitglied angeht. Die waren weniger partizipativ. Aber zu 2013 wollten wir mal hin, ne?
Ja, was ich noch sehr spannend fand in unserer Diskussion über das Selbstverständnis, ist auch die Frage, wer sind unsere brasilianischen Partner? Also wir hatten das ja auch immer stark formuliert, wie wichtig die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit brasilianischer Zivilgesellschaft. Aber wer ist die brasilianische Zivilgesellschaft genau, mit der wir zusammenarbeiten? Und natürlich gibt es in der Geschichte von COBRA die klassischen Partner und dieses Feld verändert sich natürlich aber auch. Und das zu analysieren und permanent zu analysieren und da auch die Offenheit zu bewahren, mit neuen Akteuren in Kontakt zu treten, ist, glaube ich, die spannende Herausforderung. Und das haben wir auch die letzten Tage so intensiv diskutiert, von Freitagabend bis heute, auch die neuen jungen Bewegungen, die noch keiner kennt und einschätzen kann, aber da auch die Offenheit zu bewahren, diese auch als Counterpart zu sehen oder auch zumindest Kontakt zu suchen oder den Dialog anzufangen. Und das war eben ein spannender Punkt auf unserer Klausurtagung auch, das mal genauer zu beleuchten, weil es ist immer so ein Schlagwort, die brasilianische Zivilgesellschaft, das ist ein breites Feld. Also das fand ich einen spannenden Teil an der Diskussion. Und ich stimme Peter zu, die Diskussion ist niemals abgeschlossen und sollten wir weiterführen.
Tobi hat ja sehr stark dazu beigetragen, dass er kam natürlich mit diesem Diskurs der postkoloniale Solidarität und natürlich unsere gesamte Geschichte in Frage mal gestellt, wofür machen wir denn das? Und daher, also diese hat uns dazu geführt, dass gewisse Verständnis von Solidarität sehr postkolonial, sehr paternalistisch, sehr vielleicht kann man sich besser daran erinnern, war ein wichtiger MV.
Tobi kann sich schon mal sammeln, was er gleich sagen will. Jetzt ist der Dieter dran, weil der sich schon ganz lange gemeldet hat und ihr macht da oben eure Runde. Hier ist doch alles offen, oder wie?
Wir werden hier geblendet, ihr müsst, seid nicht so schüchtern.
Also der Dieter ist dran und dann gucken wir mal, wer sich hier noch meldet aus dem Publikum.
Ja, das ist diese Frage nach dem Netzwerk, ne, die natürlich ewig diskutiert wird, ne, bei Cobra und die immer wieder diskutiert wird, aber es nervt auch manchmal. Und die Frage des Netzwerkes nervt man, weil Cobra funktioniert als Netzwerk. Ne. Es funktioniert nicht immer als Netzwerk zwischen den Gruppen, aber Cobra funktioniert vor allem bei den runden Tischen, zum Teil auch bei den Frühjahrstagen als Netzwerk und zwar hervorragend. Ne? Und das schon seit vielen Jahren. Bei den runden Tischtagungen sind ganz viele Kontakte entstanden, ne, zwischen hier und die über hinausgehen, die sich dann von Cobra auch gelöst haben, unmittelbar. Ohne Cobra gäbe es diese Kooperation nicht. Ne? Ritinha war 2007 hier gewesen, ne, aus Minas Gerais und hat über Gerais Zeros erzählt. Ne? Ich hatte keine Ahnung, was Gerais Zeros sind, ne? Die Bergvölker in Minas Gerais. Aus dem Kontakt hat sich inzwischen eine ziemlich profunde Partnerschaft entwickelt zwischen Nordminas und Kassel jetzt in meinem Fall. Viele andere parallele Beispiele gibt es auch, ne? Dass ich was sich daraus entwickelt hat aus Cobra, was ich ohne Cobra schlicht und ergreifend nicht entwickelt hätte oder in anderer Form und zumindest deutlich unterstützend gewesen ist. Also sozusagen die Frage, ist das ein Netzwerk, wie funktioniert das oder so, das tut sich immer wieder neu konstituieren, ne? Wird sich verändern, die Partner verändern, außerdem verändern wir uns auch. Ne? Und das ist auch gut so, das ist auch gut so, aber dass das Netzwerk funktioniert, ne, steht außer Frage. Noch ein anderes Wort, man hat ja immer die Frage, ne, nach der Rolle von Cobra. Ne? Welche Rolle spielen wir denn eigentlich? Ist ein komisches Konstrukt. Ne? Hier gibt es Gruppen, die sich zusammenschließen für Solidarität, ne? Da irgendwie in Brasilien, in so einem komischen Land da. Und ihr könntet euch ja auch engagieren, um Fessenheim endlich mal irgendwie abzuholen.
Tue ich, keine Angst.
Ja, ich weiß, ich sage es ja nur als Beispiel sozusagen. Ihr könntet sich da noch mehr engagieren, anstatt für Brasilien oder irgendwie sowas. Aber Cobra hat doch eine Rolle, ne? Also die hatten doch immer irgendwie eine Rolle gehabt, ihr, die schon länger hier dabei sind als ich, bin ja auch schon eine Zeit lang dabei, die Großkraftwerke, ne, in Amazonien, die allermeisten sind verhindert worden, ne? Nicht nur wegen Cobra, aber man darf aber auch die Rolle der internationalen Solidarität, die Einfluss genommen hat hier auf die Politik Einfluss genommen hat. Man kann das nicht so genau kausal nachvollziehen, wie das war, aber Cobra hat da eine Rolle gespielt. Also nochmal, die meisten geplanten Großkraftwerke in Amazonien, zum Beispiel, ich könnte viele andere Beispiele aufzählen, sind bis heute verhindert. Natürlich haben wir eine Menge Pleiten erlebt, vor allem auch nach der Regierungsübernahme von PT, sind diese Scheißprojekte wieder auf den Tisch gekommen, ne? Werden jetzt realisiert. Ne? Also da haben wir Niederlagen erlebt. Und man kann Solidarität so gut organisieren wie bei Belo Monte. Mehr an perfekter Unterstützung wie Belo Monte kann man gar nicht organisieren, wenn die nicht wollen sozusagen. Die Kräfte sind halt ungleich verteilt. Und viele Gruppen in Brasilien sind unterstützt worden. Die verändern sich. Ne? Die Partner werden permanent neu definiert. Nicht vom Cobra-Vorstand, nicht von uns, sondern aus einem Netzwerk heraus, was sich schwer definiert. Das gebe ich gerne zu. aber die werden doch auch gefunden und finden dann hier zur Artikulation. Also diese super kritische Reflexion, ob das Netzwerk funktioniert, ob es notwendig ist oder irgendwie sowas, finde ich manchmal ein bisschen anstrengend.
Es ist natürlich auch eine Reflexion, die trotzdem immer wieder kommen wird, vor allem auch, weil junge Leute wie ich dann dazukommen vielleicht und diese Diskussion noch nicht geführt haben und dann wieder dieselben doofen Fragen stellen. Das müssen dann die Erfahrenen, glaube ich, auch aushalten. Trotzdem ist es heute heute mal wieder eine andere Situation. Ne? Irgendjemand hat es vorhin schon gesagt, es ist jetzt so ungefähr, ich glaube, du hast es vorhin angefangen, so wie zur Gründungszeit mehr oder weniger, ne, Wahlen verloren oder PT halt wieder in der Opposition sozusagen. Politisch hat sich sehr viel geändert im letzten Jahr in Brasilien. Auch in Europa hat sich, glaube ich, einiges geändert. Wir hatten jetzt im Februar auch wieder einen Podcast, ich plug die ganze Zeit meinen eigenen Podcast, zu dem Primer Encontro do, contra o Golpe pela Democracia no Brasil. Der hat in Amsterdam stattgefunden, dieses Treffen. Und da hat sich im Prinzip eine Gemeinde von Brasilianern und Brasilianerinnen in Europa, aber auch Mexiko, New York waren irgendwie live zugeschaltet, haben sich irgendwie organisiert, um irgendwie die Entwicklungen in Brasilien kritisch zu begleiten und so. Und es ist, glaube ich, auch wahrscheinlich eine Frage, die sich durch die Cobra-Geschichte zielt. Was ist eigentlich die Rolle oder wie gut sind wir dabei, Brasilianer und Brasilianerinnen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum in dieses Netzwerk wieder einzubinden und so? Und wo sind die Kontaktpunkte zu diesen Leuten, die sich jetzt da in Amsterdam getroffen haben? Sind wir da offen genug dafür? Wo könnten wir vielleicht noch was dran drehen? Sind wir da nicht bekannt genug? Ist unsere Zweisprachigkeit offen genug? Also so ein Stück weit die Cobra hat sich ja verändert, haben wir festgestellt. Die Sachen mit den Gruppenmitgliedern, Einzelmitgliedschaften, die Gesellschaft außenrum hat sich ja auch verändert. Viele Leute sind nicht mehr so lokal gebunden, dass sie jetzt in der kirchlichen Gruppe zu Brasilien im ländlichen Raum Bayerns, das ist irgendwie 80er, um es mal provokant zu sagen. Oder eine andere These, die Verena gestern auch reingebracht hat. Ne? Früher hat sich wahrscheinlich auch Cobra irgendwie in anderen Etablissements getroffen, wie der Heinrich-Böll-Stiftung mit einer wunderbaren Infrastruktur, diesem tollen Varieté-Saal. Ist die Bewegung dann doch ein bisschen zur NGO geworden und so? Also ich würde diese Fragen gerne auch ans Publikum richten und so ein bisschen von euch hören. Was ist denn für euch die Cobra gerade? Und jetzt mit dieser veränderten politischen Situation, mit der veränderten gesellschaftlichen Situation in Deutschland, Wo geht's hin?
David, willst du noch oder ist schon drüber gewalzt, was du eigentlich sagen wolltest?
Ich habe nur die kleine Frage, passt vielleicht gerade noch, nämlich die 40-plus-Gruppen, die jetzt nicht mehr dabei sind, also 70 hattet ihr mal, jetzt habt ihr noch 28. Was ist mit denen passiert? Sind die Gruppen nicht mehr da? Sind sie ausgestiegen? Warum ja? Und reflektiert das in irgendeiner Weise in der Entwicklung? Du hast, glaube ich, jetzt Fabian am Schluss schon angedeutet, wie sich eben Solidaritätsarbeit insgesamt in der Bundesrepublik verändert hat, kirchliche und nicht kirchliche. Aber das wäre Neugier, die ich hätte.
Also wenn, dann kann die Frage auf jeden Fall besser Uta beantworten als ich.
Also ich bin 9 Jahre dabei und in der Zeit habe ich mitgekriegt, dass Gruppen hauptsächlich uns gemeldet haben, dass sie sich auflösen müssen, aus Altersgründen ihre Arbeit sozusagen einstellen und den Verein dicht machen und es nicht geschafft haben, sozusagen in die Arbeit junge Leute mit reinzunehmen, vielleicht auch in die Strukturen, die sie haben, je nachdem, um das auf längerfristige eine Basis zu stellen. Häufig ist dann aus der Gruppe jeweils eine Person, die uns eben auch verbunden ist, als Einzelmitglied geblieben. Also es ist auch keine Abkehr gewesen, sondern eher so ein Prozess sozusagen, ne, der ja auch ein gesellschaftlicher ist vielleicht von Solidaritätsarbeit. Der Hans Willi hatte sich noch gemeldet.
Ich bin vorhin im Zusammenhang mit einer internationalen Menschenrechtsorganisation genannt worden. Also ich bin 4 Jahre Mitglied, ich war Mitglied bei der GfBV und am Anfang war ich gefragt worden, in der Gründungsphase vielleicht auch mit dazuzukommen, vielleicht unterstützen. Ich bin ganz froh, dass die eine Organisation, die genannt worden ist, kein COBA-Mitglied geworden ist. Damals konnten die nicht aus ihren Satzungen. Als sie dann konnten, wollten sie nicht mehr. Dann bin ich erst sehr spät Einzelmitglied geworden und durch die Änderung habt ihr mir die Chance gegeben, jetzt sozusagen Mitglied zu werden. Das ist ganz gut, weil uns diese Verknüpfung über das Netzwerk andere Leute kennenzulernen, hat sich da immer wieder als positiv erwiesen, dass man Empfehlungen geben konnte. Ich kenne da jemanden, der hat da wirklich mehr Ahnung. Frag den doch bitte. Und ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder darauf kapriziert, auch Lobbyarbeit zu machen. Also im Deutschen Bundestag, die deutsch-brasilianische Parlamentariergruppe. Und der SPD-Vorsitzende, der wohnt halt mehr in der Stadt. Und wenn der dann also kommt bei Neujahrsempfang und sagt, ich mache nichts für Asyl, aber zu Brasilien, wir reisen in 3 Monaten dahin, habt ihr nicht jemand, der also uns dann Informationen geben kann? Und wenn man dann solchen Leuten dann was auf dem Weg mitgeben kann und die reden dann zum Beispiel mit der FUNAI und legen dann also so Probleme dort auf den Tisch. Also das ist etwas, was über diese Vernetzung informell sehr gut in den letzten Jahren immer wieder gelaufen ist. Ich kann mich erinnern, dass du mich, Markus, mal eingeladen hast zum Landtag Nordrhein-Westfalen bzw. Landesregierung. Die hatten auch so einen runden Tisch Brasilien gemacht. Es gibt da so einen Kooperationsvertrag, Rio de Janeiro, Bundesstaat mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und auf die Art und Weise haben wir sehr gut miteinander uns die Bälle zugespielt. Das ist ein Ding, was also relativ wenig diskutiert worden ist, aber einfach gut funktioniert hat. Und ich denke, dass in der Zukunft auch so weiterlaufen kann.
Ich wollte nur sagen, ich war schon 3-mal bei euch und heute habe ich eben, oder gestern meine Tochter dabei gehabt und sie hat mich wirklich gefragt, Mami, was bringt die Leute eben seit 25 Jahren sich so für Brasilien hin, Deutsche zu engagieren. Da war sie sehr beeindruckt. Das wollte ich euch jetzt sagen. Also das wollte sie wirklich verstehen, warum die Leute hier sich so viel Mühe machen für so ein weites Land. Das hat sie, glaube ich, schon sehr beeindruckt.
Also das ist schon ein bisschen Ersatzfamilie geworden.
Sehr ehrlich.
Ja, ja, ja. Man merkte sicherlich heute Abend auch, wenn wir ein bisschen tanzen, zusammen feiern, toben wir und singen wir laut und tanzen wir auch zusammen. Darüber hinaus, wir machen die Aufarbeitung unserer eigenen Geschichte dabei. Wenn ich dich angucke und die CPT-Geschichte, ich denke auch, also vor allem die Geschichte mit der Transposition do Rio São Francisco, also die Umleitung des Flusses São Francisco, die eigene Geschichte. David, wir waren dort, wir haben gesehen, wie Taparica gebaut worden ist, wie wir als Studenten dort eben Ausgrabungen in eine Region gemacht haben, die eben Tage davor eben den Staudamm mit den MAB eben gestoppt haben. Die haben die Baustelle besetzt und dann also merkt man dort, dass man irgendwann naiv mal war, als Studenten dort eine Ausgrabung dort gemacht hat und gar nicht so mitbekommen, wer tatsächlich davon betroffen war, für wen war eben diese Energie, dieser Strom, der von dort in Semiarido, also in dieses Semiarid-Gebiet irgendwo hingegangen und dazu eben diese große Zuckerrohrplantagen, Spargel, Tomaten und so weiter, was ich vorhin gesagt habe. Also man versucht schon irgendwie, was man falsch gemacht hat in der eigenen Geschichte oder vielleicht besser eben über eine solche Arbeit eben so das hinzukriegen und die Leute dafür zu gewinnen, dass der Weg soll eben auch das Ziel sein.
Genau, der Weg ist das Ziel. Die Frage, die ich vorhin gestellt habe, ist wohl doch auch etwas zu umfassend für ein Ende von so einer Tagung und einen langen Tag, wo ihr auch alle schon viel diskutiert habt. Man kann die auch einfach mitnehmen, ne? So die Rolle von Cobra in diesem veränderten Kontext, in diesem veränderten europäischen, deutschsprachigen Kontext, im politischen Kontext in Brasilien. Ich habe jetzt irgendwie festgestellt, das ist ja doch der letzte Teil, wo wir uns nochmal so sehen, nachher tanzen wir alle und morgen ist ja keine Veranstaltung, ist diesmal ein bisschen anders geplant. Von dem her will ich das noch kurz nutzen, um so einen kurzen Mini-Rückblick zu machen. Wir haben eine sehr lange Vorbereitungsphase für dieses Thema gehabt, ist ja schon seit Jahren klar, dass es irgendwo diese Jubiläumsfeier geben wird. Ich fand sehr, sehr schön gestern, dass so viele Leute auf jeden Fall, also erstmal, wir waren ausgebucht, wir mussten 20 Plätze dazu machen. Ne? Eigentlich hatten wir gedacht, 60 Leute ist schon hochgegriffen. Jetzt sind wir über 80 Angemeldete gewesen. Gestern waren über 150 bei der Veranstaltung. Leute mussten draußen auf der Treppe Platz nehmen. Das war eine Überraschung, total schön, dass so viele Leute auch gekommen sind. Das zeigt mir irgendwie, politische Arbeit zieht, ist interessant, Leute wollen diskutieren, Leute sind interessiert, sind auch an Cobra interessiert. Wir haben heute wieder einige Mitglieder aufgenommen in unseren Verein, das heißt Cobra erneuert sich auch. Sind leider nicht alle da gewesen, die sich auch angemeldet haben, Jürgen Stahn zum Beispiel. Aber auf jeden Fall eine sehr runde Tagung und vielen Dank, dass ihr alle dabei wart.